Jesus ist verrückt und ich zucke immer noch innerlich zusammen, wenn ich diesen Satz höre. Denn daran sind 2000 Jahre Christentum schuld und der Sockel, auf dem Jesus inzwischen steht. Dieser Sockel, der Jesus für uns unantastbar, ja sakrosankt macht. Wir haben uns daran gewöhnt, dass dieser Jesus ein Religionsstifter ist, der eher Harmonie und Frieden bringt. Aber dass er eigentlich eine Person war, die ihm zu seiner Zeit die Gemüter ziemlich erregt hat und provoziert hat und die Geister geschieden hat, das haben wir heute ausgeblendet. Und dabei ist es so wichtig, dass dieses provozierende Potenzial, das konflikthafte Potenzial von Jesus in dieser Welt ist und dass es auch bis heute lebendig ist. Und damit meine ich nicht die Konflikte, dass es Religionskonflikte gibt, dass sich wie in Nordirland mit christlichen Konfessionen gegenseitig den Schädel einschlagen oder die Christen gegen andere Religionen aufstehen. Nein, ich meine so produktive Konflikte, die in uns stattfinden. Wenn wir uns zum Beispiel der Frage stellen, wie gestalte ich mein Leben? Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es dem Willen Gottes entspricht, dass alle Menschen das von Gott verheißene gute Leben haben? Oder nehme ich mir von Jesus nur das, was zu mir passt, was ich eh schon denke, was ich fühle, was ich will, um das zu bestätigen? Das blendet das provokative Potenzial Jesu aus. Das war damals ganz anders. Das Evangelium erzählt uns von zwei Gruppen, die Jesus für verrückt erklären. Sie machen das mit etwas feineren Worten als ich. Die Angehörigen sagen, er ist außer sich, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die eigentlich aus Jerusalem kommen, die sagen, er ist von einem unreinen Geist besessen. Aber das heißt alles eigentlich nichts anderes mit unseren Worten, als wenn wir sagen, sie erklären ihn für verrückt. Was haben die beiden Gruppen für ein Problem mit Jesus? Schauen wir einmal auf die Familie. Sie scheinen ein ziemlich entfremdetes Verhältnis gehabt zu haben. Denn sie bleiben draußen vor der Tür stehen und der Kontakt geht nur über Dritte. Es wird uns berichtet, dass die Mutter und die Brüder da sind. Sie kommen von Nazareth herunter an den See Genezareth, um Jesus mit Gewalt zurückzuholen. Von Josef wird nichts berichtet. Daraus können wir schließen, dass er wahrscheinlich zu dieser Zeit schon gestorben ist. Das heißt, der Familienclan Jesu war ohne Oberhaupt. Und jetzt kommt die Familie und will den Ältesten zurückholen, damit er seine Aufgabe, seine Verpflichtungen in der Familie wieder nachkommt. Denn der war vor einem guten Jahr aus den Familienstrukturen ausgebrochen, hatte sich Johannes dem Täufer angeschlossen, hatte die Taufe empfangen, war dann in die Wüste gegangen und lebte jetzt als Wanderprediger hauptsächlich am Nordufer des Sees Genezareth. Dort machte er von sich reden und das war der Familie peinlich und deswegen musste er, wenn auch mit Gewalt, zurückgeholt werden in den Familienkreis und endlich seiner Aufgabe, seinen Pflichten wieder gerecht werden. Jesus vernachlässigt seine Familie, die wichtigste Institution, die es damals für einen Menschen gab. Und wer so etwas tat, der war sicher verrückt. Den musste man mit Gewalt wieder zurückholen in den Schoß der Familie. Die andere Gruppe, die erhebliche Differenzen mit Jesus hatte, das waren die Schriftgelehrten, die religiösen und gesellschaftlichen Autoritäten, von denen berichtet wird, dass sie extra aus Jerusalem nach Galiläa kommen, um sich diesen Jesus mal anzuhören und was er denn da so von sich gibt. Und das Erste, was sich stört, ist, dass dieser Jesus sich mit sehr unangenehmen Leuten abgibt. Mit Zöllnern, mit Sündern, mit Prostituierten, mit Bettlern, mit all den Menschen, mit denen man sich eigentlich nicht in der Gesellschaft sehen lässt, weil diese Menschen, der Umgang mit diesen Menschen nicht zum guten Ton gehört. Damit verstößt man gegen die guten Sitten in der Gesellschaft. Aber er verstößt damit auch gegen die religiösen Gebote, weil in das Haus eines Sünders darf ich nicht gehen und ich darf mich schon gar nicht mit ihnen zu Tisch setzen und mit ihnen Mahl halten. Alles das tut Jesus. Jesus, dem Religion, dem Glauben so wichtig ist, er scheint auf die Gebote dieses Glaubens recht wenig zu geben. Warum tut er das nicht? Da sollte er doch mehr Rücksicht drauf nehmen. Aber er fastet auch nicht, er heilt am Sabbat. Und das Allerschlimmste, was er tut, ist, er nimmt für sich in Anspruch, dass er Sünden vergeben kann. Das ist pure Gotteslästerung. So jemand, der so etwas tut und mit einer solchen Vollmacht redet, der muss von einem unreinen Geist besessen sein. Und das hieß zur damaligen Zeit, solche Personen gehören aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen, vorzugsweise per Steinigung. Soweit kommt es hier noch nicht. Schauen wir einmal tiefer. Warum haben diese Gruppen ein solches Problem mit Jesus? Weil er verrückt ihre Denkweise, ihren Denkhorizont. Er verrückt ihre Art und Weise zu glauben. Er verrückt ihre Art und Weise, wie die Welt zu sehen ist und wie die Gesellschaft zu sehen ist und wie sie aufgebaut ist. Man dachte damals in Familienstrukturen und man war gebunden in Glaubensgemeinschaften und das war alles geregelt durch Gebote und Regeln. Und über diese Sachen setzt Jesus sich hinweg, weil er spürt, dass diese Regeln, dass diese Gebote Menschen ausschließen, nämlich eben diese Sünder, diese Zöllner, diese Huren, diese Armen, diese Witwen, die Bettler, die Kranken, die alle am Rande der Gesellschaft leben. Und deswegen setzt Jesus sich über diese Gebote hinweg. Nicht leichtfertig, nicht weil er provozieren will, sondern weil er spürt, dass diese Gebote so gemacht sind, dass die Grenzen in der Gesellschaft so gesetzt sind, dass diese Menschen keinen Zugang mehr zur Gesellschaft haben und auch keinen Zugang mehr zu Gott bekommen, so wie der Glaube da gelebt wird. Jesus lebt den Glauben und macht diese Konflikte, die in der Gesellschaft existieren, damit deutlich. Er ist nicht bereit, die Doppelmoral seiner Zeit mitzuleben. Er legt das Trennende, er legt die Brüche in der Gesellschaft offen und er will das Trennende heilen. Deswegen sind die Heilungsgeschichten, die wir von Jesus hören, auch keine Naturwunder, sondern in diesen Heilungsgeschichten, die wir von Jesus hören, geht es darum, dass er den Menschen als Ganzes heil machen möchte, indem er das Trennende, die Sünde, indem er das versucht zu überwinden. Und das tut er, indem er jeden Menschen, der zu ihm kommt, der von ihm gehalten will, dass er jeden Menschen als Schwester, als Bruder annimmt, voll Liebe. Und in dieser Handlung besteht eigentlich der Kern der Heilung. Und das spüren die Menschen, wenn sie mit Jesus zusammen sind. Sie wollen diese heilmachende Nähe erfahren. Sie spüren, dass von diesem Jesus eine revolutionäre Kraft ausgeht, die es ermöglicht, Grenzen zu überwinden und sie wieder zurück ins Leben zu holen, dass das Leben wieder wachsen und gedeihen kann. Sie spüren, dass in diesem Jesus göttliche Vollmacht ist. Und deswegen nennen sie das, was da passiert, auch Wunder, weil sie spüren, hier ragt etwas Göttliches in ihre Welt hinein. Und wo so etwas passiert, das ruft natürlich die Autoritäten auf den Plan, das alarmiert die Familie, ein solcher Mensch muss stillgestellt werden, er muss wieder zurück in die Familie geholt werden, denn das, was er macht, das ist höchst peinlich. Aber Jesus gibt in dieser Situation nicht klein bei. Er treibt die Eskalation noch voran, er setzt noch einen drauf. Denn er sprengt in dieser Situation den Familienbegriff und erfindet eine neue soziale Kategorie. Alle Menschen sind Schwestern und Brüder. Wir reden uns heute in christlichen Gemeinden völlig selbstverständlich mit liebe Schwestern und Brüder an. Ich tue das nicht, weil mir diese Formulierung oft zu abgegriffen erscheint. Aber wenn wir es mal klar angucken, dann ist das etwas Wunderbares, etwas Einmaliges und etwas typisch Christliches, das seinen Ursprung in dieser Geschichte hat. Die Sicht, dass alle Menschen in dieser Welt Brüdern und Schwestern sind und dass sie so zu behandeln sind, dass wir so verantwortlich für sie sind, wie für Familienmitglieder. Und das Revolutionäre, das Umwälzende an dieser Vorstellung, die Jesus in diesen Worten in die Welt bringt, das kann man sich erst vorstellen, wenn man sich klar macht, was bedeutet eigentlich diese Institution Familie, die Jesus hier sprengt und erweitert auf alle Menschen. Familie ist bis heute in allen Umfragen die wichtigste Institution für uns Menschen. Nicht zu Unrecht sagen die Politiker, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Die Familie ist der Fluchtpunkt, der Sehnsuchtsort in unserer komplexen Gesellschaft. Weil draußen in der Welt, im Beruf, im Alltag alles so unübersichtlich geworden ist, wird die Familie immer wichtiger für uns. Ist der heute der heilige Ort, der Ort, wo wir Sicherheit haben, wo wir uns aufeinander verlassen können, die kleine Welt, die ich noch überblicken kann, wo ich mich wohlfühle. Die Familie ist das Lebensideal für alle Generationen, von den Kindern bis zu den Senioren, selbst pubertierende Jugendliche, für die ist die Familie ein Lebensideal, von dem sie nicht lassen wollen. Die Familie ist die Schule des Lebens. Dort in der Familie lerne ich meine sozialen Eigenschaften. Da werde ich ein soziales Wesen. Hier lerne ich die Werte, die mich mein Leben lang prägen. Hier lerne ich auch den Glauben, der mich durch das Leben trägt. Familienbande tragen uns nach allen Katastrophen unseres Lebens. Wir sagen nicht umsonst, Blut ist dicker als Wasser und meinen damit, dass wir Familienmitglieder fördern, dass wir sie protegieren, dass wir sie beschützen, Und das geht so weit, dass wir unsere Beziehungen gerne für Familienmitglieder spielen lassen, ja, dass wir sogar in Kauf nehmen, dass wir Familienmitglieder korrupt sind und Vetternwirtschaft eingehen. Familie, das sind im Letzten diejenigen, die hinter meinem Sarg hergehen werden und meinem Abschied aus diesem Leben ein würdiges Ende bereiten. Und diese Institution stellt Jesus in Frage. Er sprengt sie, er erweitert sie, indem er sagt: Wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester? Und dann blickt er auf die, die bei ihm versammelt sind, und sagt: Ihr seid mir Bruder und Schwester, wenn ihr den Willen Gottes tut. So etwas verstörend Asoziales, das denkt sich kein Evangelist aus. Das ist nicht Ergebnis einer Diskussion in einer Gemeinde, sondern was wir hier hören, das ist wahrscheinlich 100% Originaltum Jesus von Nazareth. Hier tritt uns Jesus von Nazareth entgegen mit seiner ganzen Stärke, mit seiner ganzen Eigenständigkeit, mit seiner Klarheit und seiner Brillanz, mit der er mit ein paar Worten eine Institution in Frage stellt und eine neue soziologische Qualität schafft, nämlich dass alle Menschen auf dieser Welt Brüder und Schwestern sind. Und dieses Revolutionäre, dieses Provokante, das wirkt bis heute nach, durch das Christentum in unserer Gesellschaft, aber auch durch jeden von uns. Und es stellt uns bis heute in Frage, dass wir uns fragen müssen, wenn wir in unsere Welt schauen, wenn wir in unseren Alltag schauen, zu den Menschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, behandle ich sie so wie Brüder und Schwestern? Was tue ich, wenn ich wahrnehme in dieser Gesellschaft, dass Menschen am guten Leben gehindert werden, dass da Grenzen sind, die ihnen den Zugang zum guten Leben verhindern? Jesus stellt unsere Sicherheit bis heute in Frage. Unseren Wohlstand in Europa, den wir schützen durch unsere Grenzen, durch Regelungen, mit denen wir festlegen, wer denn herein darf und wer bitte wieder zu gehen hat, und wodurch wir viele Menschen in den Tod oder zumindest ihnen ein Leben versagen, ein gutes Leben versagen. Er stellt unsere Sicherheit in Frage dann, wenn es um unser kapitalistisches Wirtschaftssystem geht, das angeblich jedem die Chance bietet, die Freiheit bietet, erfolgreich zu sein, aber das am Ende doch Regeln hat, dass ein paar wenige Menschen immer reicher werden in dieser Welt, die große Mehrheit der Menschen immer ärmer wird und eben kein gutes Leben hat. Die angeblich alternativlosen Entscheidungen unserer Regierung, mit der man Milliarden dafür ausgibt, dass Banken und das Vermögen der Banken gerettet wird, aber wo wir seit Jahrzehnten hören, wir müssen sparen, 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 und gespart wird auf Kosten der Sozialbereiche, auf Kosten der Bildung, auf Kosten der Kinder, auf Kosten der Menschen, die benachteiligt sind in unserer Gesellschaft. Und ich könnte die Reihe noch endlos fortsetzen. Aber ich meine, er provoziert nicht nur da bei den großen politischen Themen, sondern er provoziert uns auch, er erweitert auch unsere Denkvorstellungen in unserem privaten Leben. Auch die stellt er in Frage, auch die will er verrücken. Bis dahin, dass er unsere Art, Kirche zu sein, in Frage stellt. Und das ist gut so. Dass er in Frage stellt, wie wir denn Gottesdienst feiern, wie wir denn in der Kirche reden und ob wir nicht Menschen dadurch ausschließen von Gott, ihnen den Zugang zu Gott verweigern. Er stellt in Frage, wie wir die Ehe und die Familie schützen in unserer Kirche und ob es gerechtfertigt ist, dadurch zu Menschen auszuschließen, zu diskriminieren, zu erniedrigen und ihnen kein gutes Leben, ihnen den Segen Gottes zu verweigern. Und er gibt uns den Impuls, nachzudenken, dass wir alle, die wir hier versammelt sind, die Brüder und Schwestern sind von Jesus, und dass unser Kirchesein nicht gelebt wird, indem wir uns zum Gottesdienst treffen, sondern indem wir die Hoffnung, von der wir hier etwas auftanken, hinausnehmen in diese Welt, mitnehmen in unseren Alltag, mitnehmen zu den Menschen, die wir von Montag bis Samstag treffen. Und dort beweist sich, ob wir Brüder und Schwestern Jesu Christi sind, ob wir Kirche leben, nicht ob wir uns zum Gottesdienst treffen. Denn zur Kirche gehört beides, das Kommen und Sammeln, aber auch das Hinausgehen und das Leben der Hoffnung in dieser Welt. Ja, Jesus provoziert, und deswegen setzen wir ihn gerne schon mal auf diesen 2000 Jahre alten Sockel, damit er da oben bleibt und uns in Ruhe lässt und meinen inneren Frieden und mein Gleichgewicht nicht durcheinander bringt. Damit er nicht mich durcheinander bringt, damit alles weiterhin zu meinem Leben dazu passt. Ich aber möchte mich provozieren lassen und deswegen riskiere ich es auch zu sagen, Jesus ist verrückt und ich hoffe, dass er mich verrückt in diesem Leben. Ich möchte mich inspirieren lassen von dieser Stärke, mit der er mir aus diesem Evangelium entgegentritt. Seiner Eigenständigkeit, von seiner Klarheit, mit der er die Konflikte und das Trennende benennt, aber auch heilend wirkt in dieser Gesellschaft. Von seiner Brillanz. Und so möchte ich euch alle ermutigen, die hier versammelt seid, sich bewusst zu machen, wir sitzen hier wie damals die Jünger und Jüngerinnen, die Freunde bei Jesus. Und er sagt zu uns, ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Schwestern, ihr seid mir Mutter und Vater. Und wenn ihr dazugehören wollt, dann gehört er zu euch und ihr zu ihm. Das ist das, wozu ich euch einladen möchte, diesem Gefühl einen Moment nachzuhängen. Dass alle, die ihr hier sitzt, dass ihr hier versammelt seid, als Brüder und Schwestern Jesu Christi, dass wir miteinander mit ihm verbunden sind. Gebt mir diesem Gedanken einen Augenblick Raum.